Ein langer Predigttext, sehr viel ist geschehen in diesem Text. Und ich sage es euch jetzt schon mal von vorne, ich werde nicht auf alles eingehen, weil ich glaube, ihr wollt auch noch irgendwann Mittagessen und ja, ich denke, dass das wäre ein bisschen viel. Ich möchte mich heute auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren, weil ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber vielleicht geht es euch auch manchmal wie mir. Und ihr lest in der Bibel von Leuten wie Paulus und Petrus und Silas, ja, und hört in den Predigten darüber, wie viel sie sich für Jesus eingesetzt haben, was sie alles erlebt haben und wie vorbildlich sie in ihrem Glauben und in ihrem Zeugnis sind. Und dann kommt so ein Gedanke auf, ja, aber so bin ich nicht unbedingt. Also, ich kann das gar nicht so wie die. Ich meine, ich möchte schon für Gott leben, das ist mir wichtig, aber so, jetzt bin ich jetzt nicht der großartigste Prediger oder vielleicht kein guter hier Kindergottesdienstleiter, ich habe auch nicht unbedingt einen Ruf in die Mission. Eigentlich bin ich ein ganz normaler Arbeitnehmer hier. Ich arbeite am Supermarkt, an der Kasse oder sitze im Büro am Tag. Vielleicht bin ich auch einfach zu Hause und kümmere mich um die Kinder, auch ein Vollzeitjob in sich. Oder ich habe alternde Eltern, um die ich mich kümmere. Ja, ich gehe in den Gottesdienst, ich bringe mir beim Putzen ein und bringe am gemeinsamen Mittagessen einen Salat mit. Und ich will ja für Jesus wirklich mein ganzes Leben geben. Ich will ihm bezeugen. Aber wo soll ich das jetzt noch reinpacken in meinen Tag? Muss ich dafür jetzt noch ein Fernbibelstudium nebenher anfangen? Oder regelmäßig auf der Straße stehen und evangelisieren? Oder was bedeutet es, Jesus in meinem stinknormalen Alltag zu bezeugen? Ja, geht das überhaupt? Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle schon mal so einen Gedanken gehabt. Wir fühlen uns im Vergleich zu Paulus, noch nicht so ganz genügend. Das Ding ist aber, wir vergleichen uns mit ihm, obwohl die meisten von uns überhaupt nicht zu einem Lebensstil wie Paulus gerufen sind. Ich meine, ich weiß es nicht genau, vielleicht sitzen hier ein, zwei Leute drin, die hat Gott absolut zu Predigern gerufen, die hat er in die Mission gerufen, das kann sein. Aber viele von uns sind ja eigentlich dazu gerufen, genau da zu sein, wo wir sind. In unserem Alltag, in unserem Zuhause. Ja, in diesem täglichen Geschehen, was wir haben. Und da sind wir sogar ganz bewusst hingesetzt in unseren Alltagsjob, in unsere Familie, weil wir dort ein Segen sein sollen. Und heute in unserem Text möchte ich unseren Augenmerk tatsächlich auf zwei Personen richten, die einfach ein bisschen am Rande im Text erwähnt werden, aber die uns genau in diesem Punkt ein Vorbild sein können. Was es bedeutet, Jesus in deinem Alltagsleben zu bezeugen und somit ein Segen zu werden und eine Veränderung zu bringen. Und ich habe diese Predigt einen Titel gegeben, das mache ich normalerweise nicht, aber ich habe es diesmal probiert und ich habe es einfach mal genannt, alltagsnah nach dem Vorbild von Aquila und Priscilla. Über Aquila und Priscilla trifft Paulus später eine sehr spannende Aussage. Und zwar in Römer 16, 3-4 schreibt er: Grüßt Prisca bzw. Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Jesus Christus, die für mein Leben ihr eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Das finde ich eine ziemlich heftige Aussage, dass nicht nur Paulus für sie dankbar ist, für dieses Ehepaar, sondern alle Nationen, also alle Gemeinden in der Nationen. Also das ist mal, also wenn das auf meinem Grabstein steht, das ist schon Wahnsinn. Ich sag's. Und dabei werden Aquila und Priscilla ganze 6-mal in der Bibel erwähnt. 3-mal in dem Kapitel, was wir heute gehört haben, und 3-mal in den Briefen von Paulus, wo sie entweder gegrüßt werden oder Grüße ausrichten. Was hat also auf sich mit ihrem Leben, dass so eine Aussage über sie getroffen wird? Ich meine, soweit wir wissen, waren sie ein normales Ehepaar, waren sie vom Handwerk, waren sie Handwerker vom Beruf? Ja, die im gewissermaßen ihr Leben dort lebten, wo sie halt waren. Lass uns nochmal die Verse 1 bis 3 lesen. Im Kapitel 18 von der Apostelgeschichte. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er vom Beruf Zeltmacher. Paulus ist also aus Athen abgereist, kam in die nächste Großstadt, nämlich Korinth, ein ganz bedeutsamer Umschlageplatz vom Handel und naja, tatsächlich auch eine Stadt, die mehr dafür bekannt war, dass man da so ziemlich alles machen konnte und alles gut geheißen wurde, was es so gab. Das sehen wir dann später auch ein bisschen in den Korintherbriefen. Und für seine Verhältnisse blieb Paulus ziemlich lange dort, 1,5 Jahre. Und wie wir vorhin gehört haben, hat er dort erst den Juden das Evangelium gebracht und als diese ihn dann ablehnten, ist er dann ins Haus nebenan gegangen und hat den Heiden weiter gepredigt von Jesus, von seinem Tod und Auferstehung. Und viele Menschen kommen zum Glauben. Und obwohl Eifersucht entsteht, obwohl Probleme auftreten, erlebt Paulus hier tatsächlich extrem viel Bewahrung. Er wird aufgenommen in ein Haus, wo er gleich eine Arbeit hat von Anfang an. Er bekommt später finanzielle Unterstützung, auch in seinem Dienst Unterstützung durch Silas und Timotheus. Er erlebt persönliche Ermutigung durch eine Vision von Gott. Und schließlich, als er vor dem Gericht steht, muss er noch nicht mal eine Verteidigungsrede schwingen, weil Gott sorgt dafür, dass es gleich wieder weggetan wird, abgetan wird. Und Aquila und Priscilla waren nur kurz vor Paulus in der Stadt angekommen. Und ja, die bauten eigentlich im Endeffekt gerade ihr Lederhandwerksgeschäft auf, weil Zeltmacher waren Menschen, die halt auch mit dem Leder gearbeitet haben, ob sie jetzt direkt nur nicht nur Zelte gebaut haben, aber ein Lederhandwerksgeschäft. Und es war kein freiwilliger Umzug gewesen. Die haben nicht beschlossen, ach, lass uns jetzt mal dahin ziehen. Nein, die wurden aus Rom rausgeschmissen. Der Kaiser Claudius hatte keine Lust mehr auf die Unruhen, die bei den Juden entstanden sind, wegen tatsächlich aus römischer Geschichtsschreibung wissen wir, weil es sich um den Christus gehandelt hat. Ja, wahrscheinlich die Spannungen, die entstanden sind für die Menschen, die Jesus als Messias proklamiert haben. Und so hat er einfach erstmal sie rausgeschmissen. Also waren Aquila und Priscilla als Geflüchtete, ja, als Fremde in dieser Stadt. Und mussten sich ihr Leben wieder neu aufbauen. Und das, glaube ich, können wahrscheinlich manche hier besser als ich sagen und aus ihrem persönlichen Leben sagen, dass das nicht einfach ist, ihr Leben nochmal neu aufzubauen. Aber obwohl sie da sicher mit Schwierigkeiten konfrontiert waren, haben sie gleich von Anfang an geteilt. Sie haben einen Fremden aufgenommen, selber wo sie Fremde waren. Sie haben jemanden mit hineingenommen, ja, ihr Zuhause geöffnet und ihm Zuhause und Arbeit gegeben. Also ein offenes Haus, ein offenes Herz und ein offenes Leben. Das kennzeichnet Priscilla und Aquila und wir sehen, das ist nicht eine einmalige Sache, was sie hier mit Paulus gemacht haben, sondern es kommt auch später noch einmal, ja, dass sie wieder genauso handeln. Aquila und Priscilla waren bereit, das, was sie hatten, zu teilen und andere in ihr Leben hineinkommen zu lassen. Sie haben Paulus nicht nur ein Dach über den Kopf gegeben und 3 Mahlzeiten am Tag, sie waren also nicht nur großzügig mit ihren Ressourcen, sondern sie haben ihn auch mit hineingenommen in ihre Arbeit, in ihre Gespräche. Sie haben das Risiko auf sich genommen, dass er genau weiß, wie ihre Ehe läuft, weil kleine Häuser, da wird man jetzt nicht sich so verstecken können, wenn es mal kracht. Und dann haben sie es nicht nur für ihn geöffnet, weil, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen vorstellen, die Situation, Paulus hat gearbeitet, weil er Geld verdienen musste und hat somit am Sonntag also nur am Samstag, im Sabbat, in den Synagogen gepredigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da immer mal wieder Leute gab, die von der Predigt so angetan waren, nachgefragt haben, die beim Ledergeschäft vorbeigekommen sind, mal hier dazwischen geredet und gefragt, was hast du denn jetzt eigentlich damit gemeint, die sich vielleicht einmal dazugesetzt haben oder mal zu einer Mahlzeit dann da geblieben sind oder bis später die Nachtdiskussionen gab. Also Aquila und Priscilla haben nicht nur ihr Haus für Paulus geöffnet und ihr Leben, sondern sie haben ja es für viele andere aufgeöffnet. Sie wurden später sehr bekannt dafür, dass bei ihnen Hausgemeinden sich getroffen haben. Und in dem, wie sie ihre Ressourcen und ihre Zeit geteilt haben, haben sie Gottes Liebe geteilt. Weil Menschen in dein Leben mit hineinzunehmen, ihnen zu zeigen, wie du lebst, was dir wichtig ist, wie du deine Zeit und deine Prioritäten setzt, ja, das ist etwas, was eigentlich das größte Zeugnis von Jesus ist. Ganz praktische Nächstenliebe und Offenheit. Und wenn wir nur eins von Aquila und Priscilla heute lernen, dann hoffe ich, dass es das ist. Dass wir unser Leben, bereit sind, unser Leben und unser Zuhause zu öffnen für andere. Dass wir andere sehen lassen, ja, dass wir nicht perfekt sind hier. Dass wir von Gott lernen, aber dass wir unser Leben nach ihm ausrichten wollen und das versuchen. Und dass wir ganz praktische Nächstenliebe leben. Und dabei geht es nicht um eine perfekte Einladung zu einem perfekt gedeckten Tisch mit den perfekt durchgeplanten Gesprächen. Nein, dafür haben wir weder den Zeit noch den Nerv, weil seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch oft beschäftigt. Aber um sein Leben zu teilen, muss man nicht besondere Zeiten schaffen. Ich habe einen Tipp von vielen Jahren für die Jugendarbeit gelernt und versuche das schon seit langem umzusetzen und ich finde das unglaublich hilfreich. Dort wurde mir gesagt, hey, du musst nicht extra Zeiten schaffen, um mit Jugendlichen Zeit zu verbringen, nimm sie mit bei dem, was du eh machst. Wenn du joggen gehst, such dir vielleicht jemand, will jemand mit dir joggen gehen. Wenn du am Schreibtisch viel zu tun hast, dann lad jemand ein mit dir, vielleicht muss ja jemand lernen oder was anderes machen. Lass ihn doch mit dir Zeit verbringen. Ja, vielleicht machst du ein Heimprojekt zu Hause, baust irgendwas, gibst jemanden, den du mit fragen kannst, der mit dir das macht, der da vielleicht auch was von dir lernen darf währenddessen. Und wenn ich einen Großeinkauf für die Gemeinde machen soll, ja, warum sollte ich den allein machen? Kann ich nicht da schon mein Leben teilen? Kann ich da nicht Gespräche führen mit jemandem? Wenn du für die Großfamilie kochst, dann kannst du vielleicht auch noch die Nachbarn mit hineinnehmen. Also nicht extra Zeiten zu schaffen, sondern Menschen integrieren in meinen Alltag, weil dann lernen sie einen so kennen, wie man ist. Und dann entsteht Gemeinschaft. Darüber haben wir uns neulich tatsächlich auch in der Gemeindeleitung unterhalten, wie wichtig diese Einladung in deine persönlichen vier Wände sind, in deine, ja, deinen Bereich. Weil dort, ja, da ist es vielleicht mal nicht aufgeräumt. Da liegt die Wäsche noch da oder da läuft es nicht unbedingt glatt mit den Kindern zu Hause. Aber dort erleben sie Glauben, dort erleben sie, wie du, ja, wie Jesus dich verändert, weil eigentlich ist nicht unser Leben das Zeugnis, sondern Jesus in unserem Leben ist das Zeugnis. Und auf ihn wollen wir hinweisen. Also ein Alltagsmissionar wie Aquila und Priscilla, das ist der erste Punkt, heute lebt ein offenes Haus, Herz und Leben. Jetzt nach 1,5 Jahren zog Paulus schließlich weiter, er reiste nach Ephesus, dann nach Caesarea, dann nach Jerusalem. Und es kann gut sein, dass dieses Gelübde, was in Vers 18 erwähnt wird, der Grund war, warum er, obwohl er darum gebeten wurde, nicht in Ephesus blieb. Denn das Ende eines Nazirea-Gelübde, was das wahrscheinlich war, fordert eine Opfergabe im Tempel. Auf jeden Fall wird uns hier kurz berichtet, wie er wieder weiterreist und schließlich zu seiner dritten Missionsreise aufbrach. Aber das, worum ich heute schauen möchte, ist eigentlich, ja, was ist mit unserem Ehepaar passiert, mit Aquila und Priscilla, was haben sie gemacht? Dafür werde ich nochmal die Verse 18 und 19a lesen. Paulus blieb nach diesem Vorfall noch einige Zeit in Korinth. Doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und fuhr mit dem Schiff an die syrische Küste. Priscilla und Aquila nahm er mit. Zuvor hatte Paulus in Kenchrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Als sie im Hafen von Ephesus ankamen, ließ Paulus die anderen zurück. Wir wissen nicht genau, warum Aquila und Priscilla beschlossen, mit Paulus Korinth zu verlassen und nach Ephesus zu reisen. Man könnte jetzt vermuten, dass sie wegen den Unruhen, die dort entstanden sind, die auch sich vielleicht stark gegen die Juden gerichtet haben, wir haben ja von einer Verprügelung gehört in dem Text. Es kann aber auch sein, dass sie einfach von Paulus gebeten wurden, als Mitarbeiter mitzukommen oder mit Paulus als besonderen Prediger mitreisen wollten. Das macht aber nicht so viel Sinn, wenn wir jetzt betrachten, dass sie in Ephesus zurückgelassen wurden, wo Paulus oder zu Ephesus zurückblieben, wo Paulus ja eigentlich nicht lange blieb. Was immer auch der genaue Hintergrund von diesem Umzug war, gibt es doch hier ein weiteres Prinzip, welches wir von Aquila und Priscilla lernen können, nämlich sie priorisierten Gott. Sie hätten ihr Augenmerk auf ihr Geschäft richten können. Sie haben doch gerade erst angefangen, Fuß zu fassen, eine Kundschaft aufzubauen, sich einen Ruf aufzubauen. Warum sollten sie jetzt wegziehen? Sie waren erst 1,5 Jahre dort. Sie hätten doch ihr Augenmerk auf ihr soziales Umfeld richten können. Sie haben sich doch gerade erst Freundschaften geknüpft, sich in der neuen Synagoge eingelebt, ja, die Nachbarn besser kennengelernt. Warum sollten sie jetzt wegziehen? Sie hätten ihr Augenmerk auch auf ihre Vergangenheit richten können. Sie sind ja schon so weit weg von Rom, ihrer Heimat, und schon seit 2 Jahren von dort weggetrieben. Und jetzt, ja, vielleicht ist es ja bald mal wieder möglich, zurückzukehren oder wenigstens mehr in die Nähe zu ziehen. Warum sollten sie jetzt noch weiter wegziehen? Es hätte so viel gegeben, worauf sie sich hätten konzentrieren können, aber es taten sie nicht. Sie schauten auf Jesus. Sie hatten sich auf ihr Augenmerk auf ihn gerichtet und auf die Türen, die er für sie geöffnet hat. Sie haben sich darauf verlassen, was in Matthäus 6, Vers 33 steht: Macht das Reich Gottes zu eurem ersten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Wie oft richten wir unsere Aufmerksamkeit auf alles andere, was es gibt, aber lassen Gott außen vor? Ich kann es persönlich sagen, ich verliere mich sehr gerne in Sorgen, in alltäglichen Problemen, ja, manchmal auch in meinen eigenen Gefühlen oder Strategien, Leistungen oder Erfolg. Und dabei vergesse ich und vergessen wir oft die zentrale Wahrheit, wenn wir unsere Beziehung zu Gott an erste Stelle setzen, dann sortiert sich der Rest. Und ich mache momentan einen Glaubenskurs mit meiner Mitbewohnerin, der Lisa, zusammen. Und jede Lektion, die wir endet mit 2 Fragen, die ich super wichtig finde. Ganz einfache Fragen ist, die Frage ist, hast du heute geistliche Nahrung zu dir genommen? Damit ist gemeint, hast du in der Bibel gelesen, Zeit mit Jesus verbracht, hast du Lobpreis gemacht, irgendeine Gemeinschaft, hast du irgendeine geistliche Nahrung zugenommen? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? Hast du heute geistliche Nahrung zu dir genommen? Hast du Zeit mit Jesus verbracht? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum? Und das ist so eine entscheidende Frage für jeden Tag, die uns hilft, unsere Priorität richtig zu setzen, Jesus zu priorisieren. Weil wenn wir das tun, werden wir wie Priscilla und Aquila ja den Zeitpunkt hören und wissen, wann es weitergeht und auch den Mut haben, dort zu gehen. Also ein Alltagsmissionar wie Aquila und Priscilla, sie haben ein offenes Haus und Herz und teilen ihr Leben und sie priorisieren ihre Beziehung zu Jesus. Aber was machen die beiden nun in Ephesus? Ich möchte nochmal einen Ausschnitt vom Ende des Kapitels lesen, ab Vers 24. Inzwischen war ein Jude mit Apollos aus dem ägyptischen Alexandrien in Ephesus aufgetaucht, ein äußerst redgewandter Mann, der sich gut in der Schrift auskannte. Er war im christlichen Glauben unterwiesen worden und erzählte den Menschen mit großer Begeisterung von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla und Aquila ihn so furchtlos in der Synagoge predigen hörten, nahmen sie ihn beiseite und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Hier wird uns ein neuer Charakter vorgestellt. Apollos. Ich möchte kurz auf ihn eingehen, damit wir den Zusammenhang besser verstehen können. Apollos kommt aus Alexandrien. Alexandrien, ja, war auch wieder eine Großstadt und hatte eine große jüdische Population. Fast ein Viertel der Bewohner tatsächlich. Und dort gab es auch große philosophische Schulen und große Redner, die versuchten, die Religionen, ja, und die Überzeugungen, ja, sich wirklich zu verstehen und irgendwie zusammenzubringen. Und Apollos selber war auch ein begabter Redner, der sich sehr gut im Alten Testament, also in den Schriften im Alten Testament, auskannte und aus diesen heraus überzeugend argumentierte. Und anscheinend hatte er auch etwas über Jesus gehört. Aber irgendwie auch nicht wirklich vollständig. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil, ja, die Frage stellt man sich schon ein bisschen, wenn man den Vers 25 liest, war der jetzt Christ oder war er nicht Christ? Ich möchte den Vers 25 nochmal aus der Schlachterübersetzung lesen, da ich finde, dass die in dem Punkt tatsächlich etwas genauer ist. Dieser, also Apollos, war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Jetzt gibt es verschiedene Leute, die diese Stelle verschieden auslegen. Ich möchte einfach mal das weitergeben, was mich persönlich wohl am meisten überzeugt. Ob ich 100% richtig bin, kann ich euch auch nicht sagen. Wir müssen mal Gott fragen und auf ihn verlassen. Der Begriff Weg des Herrn war, soweit man weiß, ein stehender jüdischer Begriff für eine Lebensweise, die Gott gefällt. Es bezieht sich also nicht automatisch bei dem Wort Herren auf Jesus, sondern kann auch allgemein von Gott reden. Und in diesem war Apollos unterwiesen. Er kannte sich wirklich aus mit dem, was Gott betrifft. Das feurig im Geist bezieht sich sehr wahrscheinlich auf eine Redeweise und einen Charakter und nicht unbedingt auf ein Brennen des Heiligen Geistes, wie manche es sehen. Und diese Aussage, er lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, ja, wiederum kann es sich auf Jesus oder allgemein auf Gott beziehen. Ich persönlich ziehe daraus, dass er sich deutlich auskannte. Er hat nicht irgendwas Schwammiges erzählt, er hat es auch richtig gut, klar, verständlich rübergebracht und Zusammenhänge gesehen. Und ich denke, Apollos war wahrscheinlich ein Anhänger der jüdischen Bußbewegung, der Täufer, also die Bewegung, die auch unter anderem Johannes vertreten hat. Denn Johannes hat die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitet, auf das Kommen Jesu, und hat sie zu einem Umkehr aufgerufen. Und er hat Menschen getauft auf das Bekenntnis hin, dass die sich von ihrer Schuld abwenden wollen und nun zu Gott umkehren, also zur Buße. Und ich glaube, Apollos wusste wahrscheinlich durch die Lehre von Johannes auch von Jesu und seiner Lehre, ohne sie jedoch ganz zu verstehen. Vielleicht hatte er auch in den Schriften im Alten Testament, in den Propheten erkannt, dass Jesus diese Kriterien für den Messias erfüllt, aber er hat noch nicht ganz verstanden, dass durch den Tod und Auferstehung ja wirklich die Vergebung, der Sieg bereits errungen ist. Also wenn ich mal ein bisschen einfacher sage, ich glaube, Apollos hatte ganze Theorie im Kopf vom Christentum, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus. Also sein Herz war noch nicht verändert. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Menschen es noch gibt, die es genauso geht. Die, ja, von Jesus schon mal gehört haben, die in Kirchen sitzen, die sich Christen nennen, die das theoretische Wissen über den Tod und Auferstehung Jesu haben, ja, aber noch nicht wirklich im Herzen Veränderung erlebt haben, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben. Vielleicht haben sie schon auch davon gehört, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Aber sie haben es noch nicht verstanden, dass das für sie persönlich bedeutet. Wir haben hier also Apollos, der theoretisches Wissen hat, aber keine persönliche Begegnung mit Jesus, und wir haben Priscilla und Aquila. Und sie werden nur in einem Vers erwähnt. Und doch werden sie zu einem riesigen Wendepunkt im Leben von Apollos und damit zu einem Segen, weil Apollos geht hin und wird zu einem unglaublich großen Prediger von Jesus. Und das haben sie. Sie haben eine Veränderung gebracht, nicht dadurch, dass sie jetzt plötzlich selber große Prediger wurden oder mit Apollos voll diskutiert haben in der Synagoge. Nein, sie haben das gemacht, was sie in Korinth auch gemacht haben. Sie haben ihn in ihr Haus aufgenommen. Sie teilten ihr Leben, ja, sie priorisierten Jesus und sie legten das Wort Gottes aus. Sie nahmen ihn beiseite, beziehungsweise sie nahmen ihn in ihr Haus auf und sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Also sie erklärten ihm nicht nur die Botschaft von Jesus, nein, sie legten es ihm aus der Schrift heraus. Sie haben das als Grundlage genommen, was sie gemeinsam als Basis über Gott hatten und haben das daraus erklärt. Und ich finde, dieser Vers hat so eine große Bedeutung, weil es zeigt uns, dass Aquila und Priscilla einerseits verankert waren im Wort Gottes und andererseits das mit Sanftmut weitergaben, nicht mit der Bibel über den Kopf geschlagen haben. Ja, sondern mit Sanftmut ihnen das Stück für Stück erklärt haben. Und ich habe mich gefragt, wie sie das hinbekommen haben. Naja, sie haben sich Zeit genommen, zuzuhören. Sie haben sich Zeit genommen, ja, einfach das Wort ihm zu erklären. Und vor allem haben sie sich selbst mit dem Wort beschäftigt. Bibellesen und Studieren ist eine geistliche Disziplin, ja eigentlich die geistliche Disziplin, die am meisten vernachlässigt wird. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, weil manchmal Bibellesen auch mal kompliziert und schwierig sein kann, weil es kann auch sehr viel Spaß machen und sehr interessant sein, sondern ich glaube, es liegt daran, weil der Teufel nicht will, dass wir Bibellesen. Er will uns von der Wahrheit weghalten, weil so weniger wir von ihr wissen, so leichter kann er uns durch Lügen und Halbwahrheiten in die Irre führen. Wenn wir uns nicht mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes beschäftigen, können wir ganz, ganz schnell irgendwie mit anderem Gedankengut gefüllt werden. Dann können Sachen verdreht werden. Und das haben wir von Anfang an in der Bibel gesehen. Das ist da, wo die Sünde angefangen hat, wo die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes verdreht wurde. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, können wir das beantworten? Ja, nur dann, wenn wir uns wirklich auch selber damit beschäftigen. Natürlich kann der Heilige Geist vieles tun und uns viel Weisheit von oben geben, aber ey, Gott hat uns auch sein Wort gegeben, schriftlich niedergeschrieben. Also ich meine, ganz ehrlich, vielleicht sollten wir manchmal überlegen, ob wir nicht auf unsere eigene Faulheit schauen sollen und nicht faul sein und uns damit beschäftigen. Weil es, ja, das Wort Gottes wird uns verändern, es wird uns von Irrwegen bewahren und es wird uns zum Segen für andere machen. Und ja, in Aquila und Priscillas Fall hat ihre Tat, wo sie das Wort Gottes selber sich damit beschäftigt haben und es weitergegeben haben, ja, schließlich in Apollos Leben eine Riesenwende gebracht und dann auch später in Korinth, wo sie gerade vorhin davor waren. Also ein Alltagsmissionar wie Aquila und Priscilla hat ein offenes Herz, Haus und Herz und teilt sein Leben, priorisiert seine Beziehung zu Jesus und ist im Wort verankert und teilt es mit Sanftmut. Und jetzt gibt es noch zwei Punkte über Aquila und Priscilla, die nicht direkt in dem Text vorkommen. Und dann komme ich auch langsam zum Ende, keine Sorge. Ja, aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, die werden 6-mal in der Bibel erwähnt. Und dabei fallen ein paar Dinge auf. Erstens werden sie immer zusammen genannt. Zweitens werden sie tatsächlich nie mit Kindern genannt, was bei den Grüßen sehr interessant ist. Aber natürlich keine spezifische Aussage. Und drittens wird 4-mal von 6-mal Priscilla zuerst genannt, vor Aquila. Und das erscheint uns jetzt wie Kleinigkeiten, weil ganz ehrlich, ob ich jetzt Rita oder Andreas oder Andreas oder Rita sage, das ist relativ egal. In unserer Kultur würde man sogar noch sagen, man sollte die Frau zuerst nennen, das ist ein bisschen höflicher. In der damaligen Kultur, ja, da hat man den Mann zuerst genannt, grundsätzlich, weil es das ging um, das hat den Haushalt festgelegt, von wem, welche Familie das angehört. Und egal, wie wir jetzt darüber nachdenken oder wie wir es damals sehen, es ist besonders hier, es ist auffällig, dass Priscilla so häufig als erstes genannt wird. Und ich will das auch gar nicht überbewerten oder viel reininterpretieren. Für mich zeigt es nur, dass sie beide gleichwertig in diesem Dienst beteiligt waren. Es war nicht nur einer oder der andere. Es waren beide, Mann und Frau, als Ehepaar zusammen, die ihren Dienst für Jesus, ja, die ihr Leben für Jesus gelebt haben. Es waren beide, die ein offenes Haus und Herz lebten und ihr Leben teilten. Es waren beide, die die Beziehung zu Jesus priorisierten. Es waren beide, die im Wort verankert waren und diese mit Sanftmut teilten. Und sie waren eine Einheit. Sie haben zusammengestanden. Sie gingen den Weg gemeinsam. Und das trotz vielleicht der Tatsache, wir wissen es nicht genau, dass sie kinderlos geblieben sind. Was damals noch eine viel größere Belastung war als heute. Und das sind jetzt so die letzten zwei Punkte, die ich so ein bisschen zusammen sagen möchte. Priscilla und Aquila ließen Gott das Leid in ihrem Leben gebrauchen, auch dass sie aus Rom vertrieben wurden, um ein Segen für andere zu werden. Und sie lebten als Einheit. Also diese Prinzipien, die wir hier rausnehmen können, ist, dass wir den Weg gemeinsam einschlagen sollen. Jetzt nicht unbedingt, müssen nicht alle verheiratet sein. Wenn wir es sind, dann ist das natürlich wunderbar. Das ist die erste Person, mit der du in Einheit leben solltest. Absolut, aber dass wir in Einheit leben mit den Menschen, die Gott uns an die Seite gestellt hat und ihnen gemeinsam in der Jesus-Nachfolge gehen. Und dass Gott das Leid und die Dinge, die uns fehlen, die wir uns vielleicht wünschen würden, ob das jetzt Kinder oder wieder eine Rückkehr in die Heimat, ob das ein Ehepartner ist oder eine Karriere, diese Dinge, die, was uns vielleicht fehlt in unserem Leben, dass er das gebraucht, um uns zum Segen zu machen. Also in Aquilas und Priscillas Erleben erkennen wir, was es bedeutet, für Jesus zu leben. Und ich fasse ganz kurz zusammen. Aquila und Priscilla waren keine bedeutenden Wanderprediger. Sie waren auch keine hochgebildeten Menschen. Sie zogen auch nicht von Stadt zu Stadt oder starten einen gemeinnützigen Organisation. Sie waren Menschen wie du und ich, die ihren Alltag lebten, ihren Lebensunterhalt verdienten, die mit schwierigen Umständen umgehen mussten, und in all denen lebten sie zur Ehre Gottes, indem sie ihr Herz und Heim für andere öffneten und ihr Leben teilten. Die Beziehung zu Jesus in ihrem Leben priorisierten, verankert waren im Wort Gottes und in Sanftmut teilten und sich in ihrem Leiden von Gott gebrauchen ließen, in Einheit mit den Menschen, die Gott an ihre Seite gestellt hat. So ist die Frage einfach nur an uns, in welchem Bereich wollen wir denn noch wachsen? Und lass uns Jesus darum bitten, dass er das in uns bewirkt. Amen.
Vielen Dank, Tabea. Ich würde gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte danken für dein Wort. Ich möchte danken für all das, was wir hören konnten. Ich möchte danken, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst, ganz gleich, wo wir stehen, in welcher Stellung, in welcher Situation, in welcher Familiensituation. Hab vielmals Dank dafür, dass du für jeden einen guten Plan hast. Und ich möchte dich für uns alle und auch für mich bitten, dass wir wirklich offen sind für das, was du für uns vorbereitet hast. Herr, du hast einen guten Plan und ich möchte dich darum bitten, dass wir das erkennen können und dass wir mit deiner Hilfe Schritt für Schritt gehen können. Hab Dank für dieses Beispiel von Aquila und Priscilla, Herr, dass wir von ihnen lernen können und dass auch wir offen sein können für deine Führung und für unseren Nächsten. Hab vielmals Dank dafür. Amen. Unser Lobpreisteam hat noch ein Lied und ich denke, wir machen das noch, oder? Sie haben so fleißig geübt und ich finde es dann immer schade, wenn man es... Also, na, jetzt machen wir es.
Komm, atmet auf, ihr sollt leben.
Komm, atme mir vergeben.